Caritalk. Im Gespräch Tamara Kaltenegger, die Regionalkoordinatorin der Caritas Steiermark für das Ennstal und das Ausseerland.
Hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Sendung Caritalk. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir zum Interview. Es freut mich ganz besonders, dass ich den Caritas-Seelsorger Dominik Wagner bei mir zum Interview begrüßen darf.
Ganz große Freude. Ganz liebe Grüße auch in die Wohnzimmer, Autos oder wo auch immer sich gerade die Hörerinnen und Hörer von Frequenz befinden.
Ja, noch einmal danke, dass du dir heute Zeit nimmst. Ich hätte gern, dass du dich gleich am Anfang jetzt einmal unseren Hörerinnen vorstellst und erzählst von deinen Aufgaben, deinem Leben, deinen Wirken.
Ja, danke, liebe Tamara, für die Einladung, dass wir miteinander quatschen. Wir sind ja beide über die steirische Caritas verbunden in unserem Wirken. Also Dominik Wagner, mein Name, bin Seelsorger für die Caritas und bin katholischer Priester, also Diözesanpriester. Ich arbeite gemeinsam mit dem Herrn Bischof und allen, die irgendwie so in der Kirche, in der katholischen Kirche, in der Diözese Graz-Zeckau angestellt sind, zusammen im Sinne der Seelsorge. Und als Priester bin ich jetzt eingesetzt als Caritas-Seelsorger und das lässt sich so in drei Bereiche eigentlich ganz gut beschreiben, was momentan so meine Kernaufgaben sind. Das ist einerseits, dass ich seelsorglich da bin für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben also in der Caritas Steiermark unglaublich viele gute Projekte. Ich habe selber sehr gestaunt im Laufe der letzten Jahre schon immer, was die Caritas alles so tut. Also Tamara, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht.
Ja, mir ist genauso gegangen. Ich bin ja seit circa 1,5 Jahren bei der Caritas. Mhm. Und wie ich begonnen habe, also bei meinem Bewerbungsgespräch quasi, habe ich gerade einmal gewusst, dass es in Rottenmann die Caritas-Schule gibt.
Da war ich jetzt vor kurzem.
Ja, sehr gut. und den Carla-Shop in Liezen habe ich gekannt. Aber ansonsten war Caritas mir von den Einrichtungen her unbekannt. Mhm. Und noch viel weniger bekannt waren mir die vielfältigen Angebote, Unterstützungsleistungen, Projekte der Caritas. Also da geht's mir wie dir. Oder ist es mir so gegangen wie dir? Ich war total erstaunt und bin immer noch erstaunt, was da alles gerade läuft.
Ja, und so darf ich halt als Seelsorger da sein, entsprechend für eine Vielfalt an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also du bist in der Vernetzung ganz viel tätig im Sinne der Region und Engagement. Wir haben Pflegewohnhäuser, wir haben generell den Bereich der Pflege, wir haben Wohnungssicherung, Beratung und Existenzsicherung, also auch mit Menschen mit psychischen Schwierigkeiten. Dann natürlich diese Notversorgung, die greift auch hinein in die Thematik der Obdachlosigkeit oder der Wohnungslosigkeit. Asyl und Migration ist ein Thema, wo die Caritas für die öffentliche Hand sehr viele Aufträge macht. Die würde sonst halt jemand anderer machen, aber da sind wir natürlich auch Dienstleister für die öffentliche Hand. Nein, es ist irrsinnig spannend, was sie alles tut. Und einerseits bin ich da eben für die Mitarbeiter, um das abzuschließen. Andererseits, das nimmt, würde ich sagen, einen sogar größeren Raum ein für die Klientinnen und Klienten, also alle, die bei uns irgendwie so hilfesuchend sind. Und insofern jemand einen Seelsorger nutzen will, kann er sich bei mir melden. Und soweit die zeitlichen Kapazitäten das zulassen, bin ich dann natürlich da. Ja, und der dritte Punkt ist eben dann auch so als eine Brücke zum Thema Solidarität, Nächstenliebe, eben Caritas heißt ja Nächstenliebe, so hinein in die Gesellschaft. Ich glaube, da treffen sie unsere Aufgabenfelder, was dir ja auch so ein großes Anliegen ist, das soziale Engagement zu vernetzen, beziehungsweise auch diese Wahrnehmung zu vernetzen, wie geht's unsere Leid? Du bist ja im ländlichen Raum und da spürt man vielleicht viel tiefer, dass das was ganz Natürliches ist. Man nimmt in der Nachbarschaft, in der Familie, man nimmt wahr, dass gerade jemand eine schwierige Zeit hat und dann versucht man halt gemeinsam Lösungen zu finden, gell? Und das macht die Caritas ganz stark. Du hast mir gebeten, mich kurz vorzustellen. Vielleicht sage ich dann ein paar zumindest persönliche Geschichten. Also ja, privat bin ich gern auf den Bergen beim Wandern. Gerade die kommenden Tage habe ich ein bisschen auch Gelegenheit, in die Berge zu gehen. In einem Urlaub, das ist ganz schön. Klettersteige schätze ich da auch sehr. Also das, die Vorstiegsklettereien und die wilden Klettereien, da bin ich nicht so der Meister, aber ich genieße die Höhe und die Stunden der Freundschaft, mit denen das eigentlich immer verbunden ist. Ja, und mich faszinieren Menschen mit ihren persönlichen Geschichten. Also das ist irgendwie so etwas, was in mir ganz große Freude eigentlich groß werden lässt, wenn ich so persönliche Geschichten mit anderen, wenn sie das irgendwie so teilt, gell? Und da entfaltet sie also in meinem Herzen dann Leben. Und ich glaube, das passt dann auch beruflich ganz gut und ich glaube, das beschreibt ganz gut die Freude meiner seelsorglichen Tätigkeit. Ob das schöne Festlichkeiten sind oder Entlastungsgespräche, da darf ich ja in verschiedensten Bereichen sehr viel mitbekommen. Und zusätzlich zu diesen Kernaufgaben als Priester, selbstverständlich stehe ich zur Verfügung für Taufen, Hochzeiten, Begräbnisse, Messen, Aushilfen, Vorträge, also all das jetzt aber noch stärker einfach in diesem im Zeichen der Solidarität, der Nächstenliebe, dass man das einfach betont.
Ja, danke Dominik für deine ausführliche Vorstellung. Was mich persönlich wirklich sehr interessieren würde und ich glaube auch unsere Hörerinnen und Hörer interessiert es, was hat dich bewogen, Priester zu werden?
Also ich war so 16 Jahre alt und da habe ich dann einmal so aufrichtig gebetet, wie ich noch nie gebetet habe in meinem Leben. Und ich habe mich da einfach nachher nochmal dem inneren Leben einfach ein bisschen mehr gewidmet. Äußerlich hat irgendwie alles passt, aber es war noch irgendwie eine Suchbewegung, eine Suche nach mehr Lebenssinn, noch ein bisschen mehr Big Picture, also ein bisschen mehr so das ganze Bild des Lebens ein bisschen zu deuten und zu verstehen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, der christliche Glaube ist mir einfach wichtig geworden. Also diese Gestalt Jesu, Bibellesen, Gebetszeit und da habe ich halt auch die Angebote der Kirche irrsinnig schätzen gelernt. In meinem Fall war das so im Bezirk Weiz, aber auch verschiedene Klöster waren für mich nachher ganz wichtig, neben dem, was pfarrlich so angeboten wurde. Und noch einmal der Versuch, das auf den Punkt zu bringen, die Welt hat durch den Glauben, durch den christlichen Glauben, hat die Welt für mich wirklich nochmal eine Farbe gekriegt. Ja, also auf einmal hat alles einen tieferen Sinn bekommen. Ich glaube, jeder Mensch macht in der Jugend irgendwie so diese Phase durch, dass man ein bisschen stärker rauskommt aus dem Kreisen um sich selbst. Ich glaube, es ist ein sehr natürlicher Prozess, aber bei mir hat es definitiv mit dem Glauben zu tun gehabt, dass ich mich gedanklich nicht mehr nur um mich drehe, sondern wirklich diese Hinwendung zum Du oder zum Wir. Das war interessant. Also mit dem Glauben ist irgendwie bei mir einhergegangen, dass ich mich interessiere, wie es dem Du geht.
Und das hat dich wirklich mit 16 schon interessiert, weil ich denke mir gerade, 16 ist ja wirklich ein herausforderndes Alter und du hättest dir eine ganz andere Richtung entwickeln können, sage ich jetzt einmal. Also dass du da so früher schon erkannt hast, dass du diesen Weg gehst, Max, das finde ich schon erstaunlich.
Ja, also bis zum Priesterwerden ist dann natürlich noch ein bisschen ein Weg dorthin gewesen, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ich war immer ein bisschen mit älteren Freunden auch unterwegs und insofern vorher schon so manches probiert. Vielleicht manches auch ein bisschen zu viel probiert, aber passt schon. Es ist, wie es war und das passt so. Bin sehr, sehr dankbar für Kindheit und Jugend. Jedenfalls, das war so eine religiöse Grunderfahrung. Und da ist dann irgendwann im Laufe der Jahre zumindest die Frage groß geworden, warum für diese Freude, die ich erlebt habe, nicht alles geben, um sie auch zu teilen. Also da hat man einen Schatz erlebt oder irgendwie etwas, was mein Leben da einmal gefühlsmäßig echt erblühen lässt. Nicht nur gefühlsmäßig, sondern es war für mich auch vom Nachdenken her dann unglaublich schöne Sache. Also die Welt zu verstehen aus dem Blick eines Gottes, der die Liebe ist, der alles aus freier Liebe erschafft und wo doch irgendwie auch die Möglichkeit besteht, sie in diesen Plan Gottes einzuklinken und die Welt ein Stück heller zu machen. Also dieser Heilswille Gottes, der uns in Jesus Christus irgendwie dargestellt wird, der hat mich fasziniert. Seine Liebe, seine unbedingte Zuwendung zu jeder Frau, zu jedem Mann, zu jedem Menschen, das hat mich fasziniert. Ja, und diesen Schatz zu teilen, das war's dann. Und dann wirklich halt zur Diakon- und Priesterweihe ja zu sagen, das dauert dann eh. Also man ist dann eh im Studium, man ist im Priesterseminar. Ich habe bewusst da den Zivildienst dann im kirchlichen Kontext gemacht, um zu schauen, ob das vielleicht was ist. Also nach der HTL, das sonst wäre ich sicher im technischen Bereich geblieben. Und dieses Jahr dann zu diesem geistlichen Weg, das hat dann eh dauert, in Wahrheit, bis kurz vor der Diakonweihe, ob ich das jetzt wirklich durchziehe oder nicht.
Okay. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass du da von deiner Familie, von deinen Eltern wahrscheinlich schon ein bisschen geprägt worden bist in deiner Einstellung, oder?
Auf jeden Fall. Also das, ich komme natürlich da, würde ich schon sagen, aus dem Kontext, wo ich, da war nicht alles gleich gemäht von der Einstellung, ganz im Gegenteil. Ich glaube, ich habe da doch eine schöne Pluralität an Denkweisen und so erleben dürfen, von den Freundeskreisen, von der erweiterten Familie, was irgendwie bei mir aber recht kitschig ist. Also die Familie haltet extrem gut zusammen, die Großfamilie, bei aller Unterschiedlichkeit, das ist irrsinnig schön. Aber meine Kernfamilie, das stimmt, die haben selber auch diesen, den bewusster gelebten christlichen Glauben, also dann wirklich im Laufe ihres Lebens so in den Mittelpunkt gestellt, weil sie ihn als sehr heilsam und positiv erlebt haben. Da sind viele Dinge passiert, auf das einzugehen würde jetzt zu lange dauern, aber da ist einfach viel Positives passiert, ja. Da ist absolut viel Positives passiert. Das hat mich geprägt von Kind auf, dass das gibt. Aber ja, persönliche Entscheidung ist immer notwendig. An der kommt man nicht vorbei. Ja.
Du hast recht. Und ich freue mich auch sehr, dass du diese persönliche Entscheidung getroffen hast. Und dass wir jetzt da eben auch als Kolleginnen sitzen und über dich und dein Leben reden dürfen. Du hast vorher schon angesprochen, Privates, Berufliches. Was mich jetzt nur interessieren würde, was sind so deine größten Herausforderungen deiner Arbeit im Dienste der Kirche?
Also während die Motivation, mich grundsätzlich in den seelsorglichen Dienst zu begeben, natürlich die ist irgendwie so diesen Heilswillen Gottes da irgendwie dem irgendwie zu dienen und damit den Menschen zu dienen. Das ist die Motivation und darin liegt natürlich auch die Herausforderung. Also wie man dann in den durchaus herausfordernden Anliegen dann gut für die Menschen da sein kann. Habe ich alles gegeben, was ich machen kann? Inwieweit bin ich vielleicht ermüdet? Und man wird sicher nicht an jedem gerecht immer, gell? Also da sind irgendwie echte Herausforderungen, wenn Menschen kommen mit Themen wie, ich will mich integrieren, aber wie geht das? Oder ich habe meinen Job verloren, durchaus erfolgreiche Leute, gell, jetzt momentan auch in der Technik, wo dort und da die Wirtschaftslage einfach nicht optimal ist. Und die klopfen an und fragen, ob man da irgendwie vernetzen kann oder was weiß ich, habe ich alles gegeben. Oder Menschen mit ihren persönlichen Nöten, da war ein Todesfall, da ist eine Trennung, da ist vielleicht genau mit einem Kind momentan nicht ganz einfach. Ja, dann war man gut für die Menschen da, für die man da sein will. Das beschäftigt mich. Meine Aufgabe ist relativ breit angelegt. Das ist auch eine konkrete Herausforderung. Also das heißt, es ist so ein bisschen die Kunst der Halbheit, überall ein bisschen zu sein. Na, aber Gott sei Dank, wir haben ja unsere Professionisten auch, gell, im Sozialarbeiterischen, im Psychologischen oder im Juristischen, wie auch immer. Das heißt, die Dinge in der Gesellschaft vernetzen sie eh. Jeder kann ein bisschen was dazu beitragen, dass man Leute mitstützen oder wieder helfen, ja, in eine stärkere Eigenständigkeit zu finden. Da ist mir natürlich bewusst, dass ich nicht alles machen muss, ist auch klar. Aber trotzdem habe ich halt da so eine Breite an Themen. Ja, das ist spannend. Und in dieser Breite dann die Tiefe nicht zu verlieren, eine große Herausforderung. Und manchmal natürlich darf ich auch so tiefe Quellen des Seelsorglichen entdecken, wo ich merke, boah, da liegt echt so viel Energie drin. Unsere Gesellschaft braucht das, was manchmal so in der Spiritualität drinnen liegt. Und ich rede jetzt nicht von einer irgendwie esoterischen Spiritualität, irgendwie so abgehoben. Nein, ich glaube, Spiritualität betrifft dann jeden Menschen, weil es einfach Spiritualität heißt Mindset. Das heißt, wie gehe ich auf die Dinge zu und wie finde ich wieder Kraft, wenn ich innerlich müde bin und so weiter. Wie bewältige ich Krisen oder wie kann ich auftanken? Wie kann ich Urlaubskultur pflegen, aber wie lebe ich auch Arbeitsmoral oder wie lebe ich Beziehungen? All das, da merkt man, das betrifft ja an jeden, das ist meines Erachtens eine Frage der Spiritualität, nicht? Des Lebenszuganges. Und ja, und da oft darf ich da so tiefe Quellen auch entdecken, in Fortbildungen oder aus dem eigenen Tun. Und das ist nachher die zweite Sorge, in der Tiefe dieser Dinge, dann die Breite nicht zu verlieren. Also beides, in der Breite die Tiefe nicht zu verlieren, in der Tiefe die Breite nicht zu verlieren. Diese Dinge, die beschäftigen mich. Tiefenwirkung und Breitenwirkung, wie man das zusammenbringen kann.
Ja, das, was du jetzt erzählt hast, sagt mal, wie reflektiert du bist, gell? Und siehst, habe ich dann da alles gegeben, hast du gesagt, habe ich da alles richtig gemacht? Ich glaube, rein der Versuch ist ja schon wahnsinnig viel wert. Und ich kann nur sagen, ja, im Sinne aller Menschen, die so an dich herantreten, vielen Dank für deinen Einsatz. Ja, Dominik, ich glaube, es ist Zeit für deinen ersten Musikwunsch. Was hast du uns mitgebracht?
Also ich habe für dieses Treffen ein paar Liedvorschläge mitgenommen, eher was auf Caritas bezogen, eher auch ein Lied, das spirituell ist und das mich selber sehr anrührt, dann eher was Fetziges, was Sentimentales und auch etwas Entwundendes, würde ich meinen. Aber vielleicht zuerst doch das spirituell Persönliche. Da gibt es ein Lied, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt dabei als Priester so immer ein Testament schreiben. Ich bin erst 31, aber okay, jetzt habe ich heute ein paar Jahre spät endlich ein Testament geschrieben, ganz ein einfaches. Und habe in den zusätzlichen Notizen auf einem separaten Blatt dazu geschrieben, das wäre ein Lied, das würde ich mir für mein Begräbnis wünschen. Das taugt mir jetzt im Leben so sehr. Das soll die Leute nachher noch leben, auch noch inspirieren, wenn ich irgendwann einmal in die Ewigkeit vorausgehe. Das Lied heißt Goodness of God. Von Austin Martin ist eine schöne Interpretation, Goodness of God. Und genau, das bewegt in mir ganz viel, erfüllt mein Herz mit Dankbarkeit.
I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am in, of God. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest night, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God.
Ja, nach diesem wunderschönen Musikbeitrag, nach deinem Wunschtitel. Kommen wir bitte zur nächsten Frage. Und zwar, kannst du uns ein besonders schönes Erlebnis aus deinem beruflichen Alltag erzählen?
Die größte Freude in meinem seelsorglichen Tun ist, glaube ich, die Mitfreude. Also ich darf immer wieder Gott bei der Arbeit zuschauen. Ja, irgendwie dieses Mitfreuen ist Teil meiner Arbeit. Ich kann mich erinnern, junge Ukrainerin, sehr engagiert, war schon im dritten oder vierten Monat ihres Daseins, war sie schon berufstätig, Vollzeit. Und die hat dann erzählt, ja, was sind die ersten Integrationserfolge? Da tauscht sie sich manchmal mit ihren Landsleuten aus. Merkt man schon, sie ist eine sehr reflektierte. Aber da sagt die eine, ja, dass ich B1 oder B2 geschafft habe bei den Prüfungen oder was weiß ich, die früheren Prüfungen. Oder sie selber hat erzählt, ja, es war für sie die größte Freude, nach vielen Monaten in Österreich, das erste Mal bei einer Party von einer Österreicherin eingeladen zu sein. Also das sind Dinge, da freue ich mich mit. Gell. Oder ich habe jetzt da momentan auch zu tun mit einem jungen Mann, der nach einer sehr, sehr schweren Jugend wieder auf Erfolgskurs ist. Also einfach das begleiten zu dürfen, solche Prozesse, mit Freude. Ich bin so frei der Mara und ich plaudere einfach so weiter.
Das passt wunderbar. Ich könnte da wirklich stundenlang zuhören, glaube ich.
Also schon. Dann würde aber einen Schlaf gönnen, wenn du nachher nicht mehr kannst. Nein, ich denke jetzt auch gerade an eine junge Frau, geistliche Begleitung, in dem Fall am Telefon, also nicht abzuleiten, wo sie ist. Aber Fakt ist, sie hat gerade eine irrsinnig schwierige Zeit hinter sich gehabt und wir haben uns seit einem Jahr, hören wir uns monatlich. Und genau, da war Unzufriedenheit in Beziehung, Beruf und einfach in der Frage, wohin es in ihrem Leben geht. Und auch so eine ganz starke Verunsicherung irgendwie in der Beziehung mit Gott und mit dem Ganzen. Ja. Und jetzt nach einem Jahr darf ich einfach mitkriegen. Und das liegt gar nicht an mir, sondern sie führt ja ihr Leben sehr bewusst. Aber das eben sich mitfreuen zu dürfen und das mitzubeobachten, schau, da tut sie jetzt so viel. Es sind unglaubliche Türen aufgegangen und das Leben hat absolut gute Wendungen gekriegt. Ja, und auch wenn das jetzt ein bisschen allgemein bleibt, aber das sind große Freuden, gell. Ja, und dann gibt's aber auch so große Festivitäten. Max Launmarkt bekannt.
Das ist bekannt,
ja. Ja, das war für mich gerade von den festlichen Anlässen her, da war ich ja Festprediger und darf nächstes Jahr wieder hinkommen.
Und ich habe gehört, ich darf jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ich habe gehört, dass du im Anschluss an deinen Gottesdienst Applaus gekriegt hast in der Kirche.
Ja, um Gottes Willen, Herrn, ja. Aufgemeldet, aber es war richtig schön, es war halt einfach eine gute Stimmung, die Leute sind gut drauf und da macht es dann richtig Spaß, auch in die Predigt zu gehen und dann dieses Fest mitzufeiern und zu genießen, war richtig, richtig cool. Nächstes Jahr werde ich mit meiner Familie hinkommen. Wir machen immer so eine vetternwirtschaftliches Zusammenkommen, nein, vetternwirtschaftlich nicht, aber mit Großfamilie, Cousins, Cousinen, Onkel, Tanten. Und schauen wir, dass wir Zeit verbringen, gell? Also seit die Großeltern nicht mehr sind, haben wir gesagt, müssen wir das selber in die Hand nehmen. Und nachdem wir heuer an der Weinstraße waren, wird's nächstes Jahr, das haben wir schon vorher geplant, wird's zum Max-Launmarkt gehen. Und da werden wir das gut mitgenießen in Niederwölz, was da auf die Beine gestellt wird am Jahrmarkt. Also Werbeeinschaltung zu Ende. Das heißt, ich habe auch viel so Festivitäten, die zu meinem Leben dazugehören. Ja, aber vielleicht eine Anekdote noch, was ein ganz besonderes Erlebnis. Ein junges Paar hat mir dann nicht nur SMS geschrieben, sondern einen Brief. Ich habe vorher ihr Haus segnen dürfen und tada, auf einmal sind sie schwanger geworden. Sie wollten schon lange ein Kind haben, gell? Und ich weiß ja selber nicht, wie das geht, weißt du, das als Priester weiß man auch nicht, wie das mit dem Segen ist. Natürlich, jemandem etwas Gutes zuzusagen, das ist ja auch Benedizere, das ist ja auch Segnen, das ist immer gut. Wir sollen gute Vibes miteinander teilen, oder? Oder etwas gut zu heißen. Das ist doch etwas, was uns total bestärkt. Ich glaube, Tamara, wir brauchen das auch in unserem Job und jeder braucht das, Wertschätzung. Ne? Also zu sagen, wow, ich finde das cool, was du tust. Also das ist auch Segnen. Gell? Und da bin ich mir ganz sicher, psychologisch wirkt das ganz, ganz positiv. Und dann aber trotzdem zu erleben, dass ein Paar sagt, wow, wir sagen dir Dank, wir haben seit Jahren probiert, schwanger zu werden, haben dann die künstlichen Geschichten sogar aufgegeben und jetzt da hast du unser neues Haus gesegnet und zack, bumm, wir sind schwanger. Das war eine meiner allergrößten seelsorglichen Freuden als Priester.
Ja, das ist wirklich eine riesengroße Freude. Und wenn ich dir so gegenüber sitze und her und sehe, wie du erzählst und wie du streust und mitlebst, ja, da sehe ich einfach, wie sehr du dich ja freust dann auch mit den Menschen, gell? Und weil du auch gesagt hast, dieses Mitfreuen mit den Menschen ist dir so besonders wichtig. Ja, jetzt ist aber so im Leben, dass nicht alles immer nur rosarot und glücklich und wunderschön ist. Du hast ganz bestimmt auch mit herausfordernden Situationen zu tun. Wie gehst du damit um?
Ja, ich habe am Beginn des Gesprächs schon angedeutet, dass natürlich immer, dass ich immer wieder an eigene Grenzen stoße, gell? Also hat man genug getan oder nicht, gell? Dann ist man vielleicht wirklich einmal müde oder gereizt, hat zu viele Termine angenommen oder irgendwas. Es gibt negative und belastende Situationen und ich vermute, jeder Mensch kennt es zunächst einmal. Und dann ist die Frage, wie man damit umgeht. Eine sehr gute Frage. Für mich ist jedenfalls ganz wichtig, also wenn es um den Dienst geht, nicht mehr zu versprechen, als man dann leisten kann. Ich bin stark im Operativen, jetzt muss ich mir oft administrativ stärker zurücknehmen. Und was da nicht geht, geht halt nicht. Und was geht, geht. Über das kann man sich dann freuen. Ganz praktisch, ich fange vielleicht ganz basal an. Für mich ist ganz wichtig geworden, Sekunden und Minuten der Ruhe mir zu gönnen. Das drückt sich manchmal aus durchs Durchatmen. Also einatmen 3 Sekunden. Bissel den Atem halten, 3 Sekunden, tack, tack, tack. Du spürst vielleicht sogar deinen Herzschlag wieder, spürst, dass du biologisch da bist, gibst dem Körper auch Zeit. Wir sind keine Computer, keine Maschinen. Bewusst ausatmen. Und in solchen Dingen im Alltag steckt für mich schon mal ganz viel drinnen. Zu spüren, ich bin auch Körper. Und ich muss nicht wie ein Computer funktionieren. Das ist vielleicht das Erste. Die Frequenz richtig einzustellen der Tätigkeiten, also unter Umständen Tätigkeiten ein bisschen auch verringern auf längere Zeit, dass man das auch so im Monats- und Wochenrhythmus ein bisschen überblickt, was so los ist im Kalender und dass man dann auch Phasen hat, wo man wieder mehr reflektieren kann, runterkommen kann, selber Freudiges sich gönnen darf, für pflegende Angehörige vielleicht auch ein mega Thema, gell? Wirklich ein Netzwerk aufzubauen, dass man einmal Phasen hat, wo man für sich sein darf und was Schönes erleben darf. Und das ist psychologisch nachgewiesen. Ich war jetzt gerade auf einem Ärztekongress auch, wo Psychologen auch geredet haben. Es ist ganz was Wichtiges, dass es den Angehörigen auch gut geht und es wirkt sich dann direkt auf die Anvertrauten zu Pflegenden auch aus. Ich glaube, also wie gesagt, diese Frequenz der Tätigkeiten ein bisschen am Schirm zu haben. Das ist so ähnlich, wenn du trainieren gehst ins Fitnessstudio. Du kannst jetzt auch nicht ewig und ständig nur Gewicht pumpen. Du brauchst die Erholung. Die Muskeln brauchen, bin jetzt kein Biologe, aber ich glaube wieder Sauerstoff, gell? Und das braucht einfach Faktor Zeit. Und vielleicht auch dieses Leitwort, was geht, geht und was nicht geht, geht nicht. Also was kann ich tun? Und was kann ich nicht mehr tun? Was weniger? Das halte ich für ganz wichtig im Sinne des eigenen Anspruchs an sich selbst. Und vielleicht eines, was in der Gesellschaft heute unterschätzt wird. Also das zeichenhafte Wirken. Also Bleibendes zu stiften durch zeichenhafte Handlungen. Zum Beispiel, dir würde ich jetzt gerne ein Geschenk geben, Tamara. Ja, ich habe von einem 3-jährigen Buben, ich glaube, das sind so 3D gedruckte Jesusse, also so Jesusgestalten, die sind jetzt 2 Zentimeter hoch, so aus Kunststoff, Gummi, ja, so eine Jesusgestalt. Ja. Vielleicht freust du dich, hoffe ich, darf dir das geben.
Ich bin jetzt total überrascht. Ich habe noch nie beim Interview geschenkt bekommen und dann gleich so besonders.
Danke, Dominik. Der kleine Bursch spielt immer mit seinen kleinen Jesusse, die hat er irgendwie gekriegt. Und dann macht er so mit seinem Feuerwehrwagen, stellt er die Jesusse oben auf die Leiter. Also macht einen Feuerwehrausflug mit seinen 20 Jesusse. Okay. Mir hat jetzt auch welche geschenkt und die verteile ich jetzt da. Aber jedenfalls, es gibt so zeichenhafte Dinge. Ja, es gibt so zeichenhafte Dinge, die dann auch länger anhaltend etwas Heilsames sind. Und auf das auch wirklich zu bauen und zu vertrauen. Wir Priester müssen das beim Sakramenten spenden. Das sind punktuelle Dinge, die aber hoffentlich eine Langzeitwirkung haben. Zeichenhafte Dinge, so wie bei einer Eheschließung, dieses Ja, was dann performativ das Leben ändert, gell? Diese Zusage, ich nehme deine Hingabe an und ich sage dir meine Hingabe zu, was in der Ehe stattfindet. Das sind so zeichenhafte Momente, was man in einer Hochzeit feiert, hat Auswirkungen aufs ganze Leben. Und auf diese Dinge zeichenhaft zu setzen, das halte ich für ganz wichtig. Und dann, wenn du da bist, intensiv da zu sein, aber dann darfst du dich auch wieder mal herausnehmen. So in die Richtung, würde ich sagen, das sind so Formen von, ich mag das Wort Abgrenzung nicht, aber die dann helfen, ja, einen Rahmen zu finden, der gut lebbar ist.
Mhm, danke. Danke für die ausführliche Antwort.
Nicht so viel.
Das ist wunderbar, was du es erzählst. Dominik, stell dir jetzt einmal vor, es würde dir eine gute Fee erscheinen und du hättest 3 Wünsche frei. Was würdest du dir wünschen? Ganz egal, in Bezug auf deine berufliche Tätigkeit oder privat.
Liebe Tamara, du hast mir diese Frage Gott sei Dank schon gesteckt, dass die kommen wird. Sonst würde ich jetzt anständig kiefeln. Ich bin eigentlich ziemlich langsam bei solchen Entscheidungen. Aber ich habe mir jetzt da 3 Punkte notiert. Einerseits würde ich mir von der Fee wünschen, dass sie mir den Knopf zeigt, wo man so richtig zu einer inneren Ruhe kommt. Ich habe zwar jetzt schon von innerer Ruhe geredet, aber es bleibt für mich immer noch ein großes Thema, nicht gehetzt und gestresst zu sein, sondern aus einer Ruhe und aus einer Beobachtung heraus, aus einer inneren Ruhe heraus zu wirken und zu leben. Ich würde sagen, diesen Knopf zu entdecken, das wäre sogar zugunsten meiner Mitmenschen. Die wissen dann, dass ich manchmal recht gehetzt sein kann im operativen Ton, wenn ich nicht gerade in einem geframten Seelsorgegespräch bin, was dann nicht ruhig runterläuft, aber sonst kann ich ziemlich gestresst sein. Also das wäre ein Wunsch zugunsten meiner Mitmenschen, der Knopf für die innere Ruhe. Der zweite Wunsch, zugunsten der Krisenbewältigung unserer Welt und allgemein, das wäre ein salomonischer Wunsch. Also in der Bibel ist der König Salomo einmal gefragt worden, was er sich von Gott erbittet, und er sagt, ein weises Herz, Weisheit. Ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Ich glaube, das ist das, was nochmal viel weitergeht als künstliche Intelligenz. Es gibt viele Formen von Intelligenz, sagen so Forscher im Bereich der Intelligenzforschungen und der Neurologie und bla bla bla. Es gibt viele, viele hunderte Formen von Intelligenz, aber was über all dem drüber steht, und da können wir uns wieder an den alten Griechen in der Philosophie orientieren, ist die Weisheit, die Sapientia. Und da steckt ganz viel drinnen. Also ich liebe diesen Wunsch des Königs Salomo. Er wünscht sich nicht ein Reich mit viel Gold und Geld und so weiter. Er wünscht sich ein weißes Herz. Zugunsten dessen, wie man unsere Welt gestalten, wie man vielleicht auch Politik organisieren, wie man Wirtschaft organisieren, wie man uns gegenseitig auffangen. Da steckt richtig viel drin. Probleme erkennen wir, aber wir tun uns heute, glaube ich, ganz schwer, ganzheitlicher zu denken. Ideologien zu bedenken und zu diskutieren, würde ich mir echt extrem wünschen, gell, dass wir nicht nur im Blick auf, weil wir so ein Wahljahr haben, nicht nur auf Wahlzuckerl oder unmittelbare politische Ideen für die nächsten 5 Jahre, sondern wirklich auch einen großen Bogen, wo wir eigentlich hinwollen, wer wir als Menschen sind, Menschenbild, Weltbild, Gottesbild, auf einmal solche Dinge zu diskutieren. Gut, ich habe auch Theologie und damit auch so Philosophie studiert. Das ist Weisheit. Und der dritte Punkt, das wäre etwas für mich selber. Ich hätte voll gerne einen Kreativitätskurs bei einem guten Kaffee mit dem Thorsten Sträter. Sagt er dir was?
Nein.
Ganz gewaltig. Ja, große Empfehlung, Thorsten Sträter. Werbeeinschaltung zu Ende, ich krieg keine Provision, aber mit dem hätte ich gern einen Kreativitätskurs. Der kommt irgendwie aus dem Poetry Slam und aus seinem Kabarett-Dasein, irgendwie so. Ich hoffe, wir beleidigen ihn mit den Formulierungen nicht. Thorsten Sträter, Kreativitätskurs. Das wäre für mich.
Werde ich nachgoogeln, den Namen. Danke.
Lohnenswert.
Ja, wir bleiben gleich beim Wünschen, Dominik.
Mhm.
Du hast ja noch einen weiteren Musikwunsch mitgebracht.
Jawohl. Dann würde ich sagen, nehmen wir was Fetziges. Baggin von Madkin.
Put your loving hands out, baby. so you can let me know. But I planted a seed, just let me grow. I'm on my knees while I'm hanging, cause I don't wanna lose. I got my arms so spread, I hope that my heart gets fed. Matter of fact, I'm begging.
Ja, nach diesem fetzigen Musikwunsch zum Thema Ehrenamtlichkeit. Und zwar, wir als Caritas, wir sind ja wirklich sehr auf die Mitarbeit von ehrenamtlichen Helferinnen angewiesen. Wir haben in der Steiermark, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, wir haben an die 2.500 hauptamtliche Mitarbeiterinnen. Mhm. Und ich glaube, nur einmal so viel Ehrenamtliche.
Mindestens, ja.
Mhm. Mindestens, ja. Und jetzt wäre meine Frage, gibt es auch in deinem Leben ein Ehrenamt? Machst du was ehrenamtlich?
Irgendwie habe ich so einen quasi All-In-Vertrag, gell? Das heißt, ich schreibe keine Stunden und jetzt irgendwie sehr vieles ist für mich gar nicht so einfach zu trennen, was ist privat und beruflich. Ist jetzt nicht unbedingt die Daseinsform, die man am jeden empfehlen würde, aber für mich in meiner Rolle als Priester passt das ganz gut. Jetzt tue ich mir ganz schwer, das zu formulieren, was ist Ehrenamt, was ist nicht Ehrenamt, ehrlicherweise. Aber es gibt, es hat jetzt immer wieder Situationen gegeben, wo ich Menschen beim Deutschlernen geholfen habe. Und genau, das habe ich dann durchaus auch manchmal so am freien Tag gemacht, dass man da einfach Menschen vernetzt und so ein bisschen Leute einfach integrativ irgendwie so mit österreichischen Gebräuchen und Menschen und so weiter zusammenbringt. Wie geht's dir eigentlich so im Blick auf die Ehrenamtlichen, Tamara, wenn ich eine Frage zurückstellen darf? Also, wie nimmst du das wahr? Was macht das Ehrenamt mit den Leuten, die sich ehrenamtlich engagieren?
Ja, es ist ganz unterschiedlich. Also, manche betreiben Ehrenamt ja schon ewig oder es ist teilweise auch wirklich Familientradition, sich ehrenamtlich zu engagieren. Und teilweise erlebe ich Ehrenamt aber auch in einer negativen Konnotation. Mhm. Also ich werde oft mit dem negativen Ausspruch konfrontiert. Caritas nutzt die Leute aus, indem sie zum Beispiel für ehrenamtliche Tätigkeiten nichts bezahlen.
Mhm. So und wie was Rodi Kreuz über die Feuerwehr, über die Marktmusiker Böllner gehört.
Genau, so geht es mir dann auch. Ich denke mir dann auch, es gibt ja ganz viele ehrenamtliche Organisationen, die wahrscheinlich solche ja, negativen, ich würde fast sogar sagen, Anfeindungen wahrscheinlich nie hören.
Interessant, ja.
Und in meinem Bereich als Regionalkoordinatorin bin ich ja auch dafür verantwortlich, dass ich das koordiniere, diese Ehrenamtlichkeit. Und es hat sogar mal jemand zu mir gesagt, die Caritas kaschiert politische Probleme, indem sie Menschen ehrenamtlich arbeiten lässt. Und ich denke mir, ja, das hat vielleicht eine ganz kleine Berechtigung sogar, dass wir politische Probleme kaschieren. Aber ich frage mich immer, was ist das Gegenteil davon? Was ist, wenn ich es nicht mache? Ja? Wenn ich mich nicht engagiere, obwohl ich weiß, da wäre jetzt Hilfe notwendig. Aber ich weigere mich, ich tue es nicht. Und ja, du weißt ja, dass ich eben auch das Projekt Startfee bei mir in der Region gestartet habe.
Ja, das wäre jetzt eigentlich der Bewerbung wert. Ich finde das nämlich voll super.
Ja.
Genau. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen?
Ja, gerne. Da geht es eben darum, dass ehrenamtliche Mitarbeiterinnen der Caritas in Familien gehen, die gerade entweder frisch Eltern geworden sind, Babys haben, oder eben ein zweites Kind gekriegt haben. Und ich habe selber drei Kinder. Ich weiß, wie herausfordernd die Zeit mit einem Baby sein kann. Speziell, wenn man keine Oma zur Verfügung hat, die dann ab und zu mal einspringt. Nicht die Großfamilie, die du heute auch schon angesprochen hast, sondern wenn man da auf sich allein gestellt ist. Und genau da setzt dann die Arbeit der Startfee ein. Sie kommt einmal in der Woche, zweimal in der Woche, zwei Stunden, drei Stunden. Das macht sie die Startfee dann mit den jeweiligen Familien aus und hilft einfach mit. Geht auch mit zum Kinderarzt oder begleitet bei Behördenwege. Oder schnappt einmal das Baby, geht zwei Stunden spazieren, damit die Mama sich entspannen kann. Und da denke ich mir, da wird dann einfach auch sichtbar, wie groß von manchen Menschen dieses Bedürfnis ist, anderen zu helfen. Und darum, weil du anfangs gefragt hast, wie ich das erlebe. Also teilweise erlebe ich es sehr, sehr positiv, dass Menschen wirklich auch kommen zur Caritas, sich bewusst für die Caritas entscheiden und sagen, ich würde gern bei der Caritas ehrenamtlich mitwirken. Und dann auf der anderen Seite halt wieder diese negativen Vibes, wo man dann hört, na, da gehe ich nicht hin, da tue ich nichts, für die Caritas arbeite ich nicht, weil die zahlen mir ja nichts dafür.
Ja, aber das ist die Kritik löst sich von selber eigentlich auf, weil Ehrenamt, das ist freiwillig, nicht? Das muss ja keiner machen. Das ist ja der Punkt. Und Ehrenamt kann aber trotzdem erfüllen. Also ich komme aus meiner Jugend schon auch von der Freiwilligen Feuerwehr und so weiter. Durch Studienort und so weiter war dann weder Übung noch Einsatz möglich. Deswegen habe ich das Engagement noch einmal beiseite legen müssen. Aber insgesamt Ehrenamt, wenn man es freiwillig macht und wenn das zunächst einmal halbwegs stimmig ist, es erfüllt dann ja, gell? Das ist ja das Leben. Und ich glaube schon, dass wir, ich gehe direkt auf die Stadtfeen ein, eigentlich viel wesentlicher, weil es so schön ist. Ich glaube, dass das Satz stimmt, zur Erziehung von Kindern braucht man nicht nur ein, zwei Personen, sondern ein ganzes Dorf. Also da gibt es so sinngemäß ein Sprichwort. Und das schätze ich irgendwie sehr, gell? Und diesen Zusammenhalt und dieses Netzwerk aufzubauen, das ist großartig. Also danke, dass du dich da scherst. Wo kann man sich da melden, wenn man sich engagieren kann? Oder wo findet man da einmal so erste Informationen?
Also man findet ausführliche Informationen auf unserer Caritas Homepage, weil das Projekt der Startfeen ist ja nicht von mir ins Leben gerufen. Das gibt es ja in Graz zum Beispiel schon sehr lange. Und wir sind gerade dabei, dass wir das steiermarkweit ausrollen, damit einfach auch in den ländlichen Gebieten dieses Projekt möglich wird. Wie gesagt, auf der Homepage findet man Informationen und ansonsten direkt an mich als Regionalkoordinatorin wenden.
Ja, super. Tamara Kaltenegger findet man also im Internet.
Findet man im Internet,
ja, wunderbar.
Ganz genau.
Sehr cool. Ich kriege auch sehr viele Ehrenamtsmeldungen insgesamt, wo Leute sich engagieren wollen übrigens, gell. Und für mich, weil du vorher so große Themen angesprochen hast, wie es werden Probleme kaschiert oder so, das setzt ja, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, diese Kritik von außen, setzt ja voraus, dass der Staat alles abdecken müsste, oder? Und ich meine, wir sind Gott sei Dank in einem freien Land und da kann man politisch denken, wie jeder denken will. Gott sei Dank, nicht wie in Russland. Ich beschreibe das jetzt einfach trotzdem einmal so klar, wo man eben, sobald man sagt, das ist ein Krieg, bist weggesperrt worden und was weiß ich. Bei uns darf man Gott sei Dank frei denken. Und das will ich jetzt auch kurz wagen. Da tut sich dann eben auf, wie man politisch die Dinge sieht. Also wie viel Staat und wie viel vielleicht eher das Individuum leistet aus einer Freiheit heraus. Und da eine gute Balance zu finden, ist eigentlich voll die Kunst, gell? Und jedenfalls sind wir österreichweit natürlich Meister des Ehrenamts. Also bei uns ist die Gesellschaft stark so aufgebaut. Mhm. Da gibt es immer wieder die Ehrenamtsberichte, alle paar Jahre, glaube ich. Und die ist echt beeindruckend. Und ich finde, da scheint viel Menschlichkeit durch, wenngleich ich natürlich auch froh bin, dass wir in der Caritas und generell im Sozialstaat natürlich Leute haben, die sich auch kümmern. Also ich finde zum Beispiel das Leitwort recht cool, dort wo Kriminalität wächst, soll man gleich viel Sozialarbeit anstellen wie neige Polizisten. Finde ich sehr cool, ja. Diese Balance irgendwie zu halten und dass man das schon auch staatlich ernst nimmt. Aber ja, eigentlich sind wir da genau in diesen ideologischen Fragen, die ich vorher angesprochen habe, wo man, glaube ich, mehr drüber reden sollte, ohne dass ich jetzt eins zu eins die Lösung dazu hätte, aber schlicht und einfach im Austausch der Ideen.
Ja, wir diskutieren das Thema ja auch immer im Team. Ich bin ja als Regionalkoordinatorin im Enste und das Seerland alleine tätig, sage ich jetzt einmal. Bin aber sehr gut vernetzt mit den anderen Regionalkoordinatoren steiermarkweit. Und da tauschen wir uns über das Thema gerade Ehrenamt wirklich auch sehr, sehr häufig aus. Und da hat mir eine ganz liebe Kollegin einen ganz einen tollen Denkanstoß oder Impuls mitgegeben. Und den möchte ich jetzt gerne mit unseren Hörerinnen teilen. Und zwar habe ich mit ihr auch diskutiert, dass ab und zu Menschen kommen und sagen, naja, ich würde schon da ehrenamtlich helfen, aber was kriege ich dafür gezahlt? Ja. Und sie hat mir dann gesagt, am Ende unserer Tage wird nicht wichtig sein, wie viel Geld wir verdient haben in unserem Leben, sondern es wird wichtig sein, wie viele Beziehungen wir geknüpft haben. Und ich glaube, der Satz sagt wirklich alles aus, was einfach Ehrenamt da ist. Und wie du gesagt hast, jeder, der schon mal ehrenamtlich tätig war, einmal Nachbarschaftshilfe betrieben hat, wie immer, der weiß, was das gefühlsmäßig mit einem Menschen macht und wie bereichernd das für einen Menschen sein kann.
Schön, schön.
Ja, der Satz kommt von meiner lieben Kollegin, der Spari Sabine. Liebe Sabine, danke für diesen schönen Satz.
Ja, schön, dass wir dich auch haben, Sabine. Das ist echt cool. Eine ganz gute Frau, wirklich war. Ja. Danke, Tamara. Starker Satz, wirklich, dass du den mit uns geteilt hast.
Gerne. Ja, Dominik, wir haben jetzt schon ganz viele Themen besprochen. Wir sind wirklich, wir haben gehört, warum du Priester geworden bist, was dich dazu bewogen hat, was so deine Ansprüche an deine Arbeit sind. Du hast uns sehr, sehr schöne Erlebnisse aus deinem beruflichen Leben erzählt. Hast du aber natürlich gesagt, dass auch Herausforderungen dazugehören zu deinem Beruf. Gibt's jetzt noch irgendwas? Gibt's irgendeine Frage, die ich vergessen habe? Gibt's noch irgendwas, was du unseren Hörerinnen von Radio Frequenz gerne mitgeben würdest?
Also ich muss sagen, ich würde einfach gerne das Vorige, was wir geredet haben, noch irgendwie aufgreifen. Also du bist auch eine Vernetzerin, Tamara, und das finde ich voll super. Mir selber liegen da gerade ein paar so Vernetzungsanliegen am Herzen. Zum Beispiel habe ich mit einigen Leuten zu tun, die ja scheinbar so Long-Covid haben, gell, die es da nach einem Infekt oder nach mehreren richtig aus der Bahn geworfen hat und wo man irgendwie diagnostisch oder therapeutisch noch nicht wirklich auf einen grünen Zweig kommt. Wurscht, da liegt jetzt gerade für mich so eine Vernetzungsaufgabe ein bisschen an. Mein Anliegen ist, vernetzen wir uns, bleiben wir im Gespräch. Ich glaube, das ist das, was wir gesellschaftlich zur Freude jedes Einzelnen und auch zum Gemeinwohl irgendwie brauchen, dass wir im Austausch sind. In der Familie, sich zu interessieren, wie geht's da, wenn man schon länger von wem nichts mehr gehört hat. Oder in der Nachbarschaft, wurscht, ob man Nachbarschaftsmaibaum aufstellt oder irgendwelche anderen Anlässe fürs Treffen findet. Herbergsuche ist manchmal eine witzige Geschichte von Haus zu Haus. Das ist gerade im ländlicheren Bereich, ich komme aus dem Bezirk Weiz, auch aus dem ländlicheren Bereich, durchaus etwas Mögliches. Oder was weiß ich, eine Nachbarschaftswanderung zu initiieren, einen Maigang, ja, Treffen, wie auch immer. Herbergsuche, kleines Stichwort, kleine Anekdote dazu. Meine Nichte war, ich glaube, 3 Jahre alt, wie sie das erste Mal bei einer nachbarschaftlichen Herbergsuche mitgekommen ist. Es ist schon finster, alle haben eine Fackel in der Hand und man zieht vom Haus des einen Nachbarn an die andere Seite des Dorfes zum Haus eines anderen Nachbarn. Da wird Tee, Glühwein und was auch immer getrunken und ein paar weihnachtliche Texte verlesen. Und beim Gehen, die kleine 3-jährige Nichte, das erste Mal bei einer Herbergsuche und dann schaut sie auf einmal, hey, da vorne, da steht er ja. Mama, ich habe ihn schon gefunden. Weil sie hat verstanden, Herbertsuche.
Herbert.
Die Herbertsuche. Und die kleine 3-jährige, sie sagt, schon das erste Mal auf der Herbertsuche dabei. Ah, da vorne steht er, mitten unter uns. Nein, aber das miteinander zu reden und zusammenzukommen, das halte ich für ganz wichtig. Gell? Und auch den Mut zu haben, heikle Themen anzugehen. Das wären vielleicht von meiner Seite so Sachen. Ihr könnt natürlich noch mehr reden. Wie liegen wir in der Zeit?
Wir haben circa noch 8 Minuten.
Okay. Dann würde ich gerne noch etwas teilen, was ich beim Kongress, beim Netzwerk Altersmedizin jetzt mit Ärzten und Menschen im medizinischen und pflegenden Kontext teilen durfte.
Gerne.
Also ich bin dort gebeten worden, über Spiritualität von Menschen in existenziellen Situationen zu reden. Und ich will auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ermutigen, also auch wenn das Leben natürlich seine Herausforderungen hat, gerade deswegen bauen wir an einer Kultur des Lebensbejahenden trotzdem. Ja, wir brauchen immer wieder ein starkes Trotzdem. Jedes Mal, jeder Tag beginnt mit, nicht jeder Tag beginnt mit einem freudigen Augen auf und jetzt starten wir durch, sondern es braucht immer, wenn ich normiert bin, trotzdem, ich stehe jetzt auf. Gell. Also das wäre von meiner Seite so etwas, wo ich hoffe, wenn ich da einen kleinen Fußabdruck als Seelsorger in der Welt hinterlassen kann, dass wir die Kraft des Trotzdem finden, dann bin ich schon ganz happy. Der Viktor Frankl, nicht ganz unbekannt, wer ihn nicht kennt, möge nachgoogeln, Viktor Frankl, der hat so ein schönes Buch geschrieben, Trotzdem Ja zum Leben sagen. Also das wünsche ich für alle Situationen. Und und aus der Bibel heraus, ich will da vielleicht auch eine Ermutigung vielleicht auch teilen. Manchmal meint man ja selber, ich kann ja nichts ändern. Wir haben ja da über Ehrenamtsengagement geredet. Gell? Ich kann ja in dieser Welt keinen Unterschied machen. Aber ich sag dazu, wohl du machst den Unterschied. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man diese Selbstwirksamkeit wieder tiefer spürt mit einem gesunden Selbstbewusstsein. Und da ist gerade die Bibel wirklich eine Ermutigung. Da wird deutlich, Gott beruft nicht die Qualifizierten, sondern er qualifiziert die Berufenen. Und auch du bist berufen, Licht in dieser Welt zu sein. Also für die unter Ihnen, unter euch, die getauft sind, da wird ja im Taufritus wird auch die Taufkerze übergeben. Und da heißt es, empfange das Licht Christi. Und darin steckt da die Zusage, was Jesus allen Menschen zugesagt hat, ihr seid das Licht der Welt. Und das ist was irrsinnig Starkes. Und aus dem Verständnis heraus, da geht's dann nicht mehr so viel darum, was habe ich alles und was kann ich alles und wer bin ich und welches Ansehen habe ich und welche Macht habe ich und bla 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 und vielleicht nicht einmal die Frage, wie alt bin ich und wie fit bin ich im Fitnessstudio. Nein, du bist Licht in dieser Welt. Gell? Aber dieses Licht, das braucht Raum zum Leuchten natürlich. Und das spendet dann Wärme und gibt Orientierung. Und du bist da berufen, Licht zu sein. Und die Bibel macht es so schön deutlich. Und da, vielleicht teile ich im Blick auf die Zeit, passt das, glaube ich, gar nicht so schlecht, noch einen Text, der, glaube ich, recht gut ermutigt. Und dieser Text beginnt mit der Frage, ungeeignet für Gott? Fragezeichen. Also jedes Mal, wenn du denkst, Gott könnte dich nicht gebrauchen, dann erinnere dich an folgende Personen in der Bibel, mit denen Gott gearbeitet hat. Da war ein Noah, der war ein Säufer. Da war ein Abraham, der war definitiv zu alt. Ein Isaac, der war ein Tagträumer. Ein Jakob, der war ein Lügner. Eine Lea, die war optisch nicht so schön. Ein Josef, der wurde missbraucht. Ein Mose, der stotterte. Ein Gideon, der hat immer Angst gehabt. Ein Simson, der hat lange Haare gehabt und war ein Frauenheld. Da war eine Rahab, das war eine Prostituierte. Ein Jeremia und ein Timotheus, die haben sie für zu jung empfunden. David, der hat eine verheerende Affäre gehabt und war dann letztlich ein Mörder. Da war Elia, der war selbstmordgefährdet und oft traurig. Jesaja, der predigte nackt, Jona, der lief vor Gott weg, Naomi, die war eine Witwe, Hiob, der war pleite, Johannes der Täufer, der aß Käfer, Petrus, der verleugnete Jesus, die Jünger schliefen beim Beten ein und Martha machte sich immer Sorgen und Maria Magdalena, die war innerlich irgendwie ziemlich besessen und die samaritische Frau, die war geschieden mehr als einmal und Zachäus, der war zu klein und Paulus, der war zu religiös und Timotheus, der hat ein Morgengeschwür gehabt und Lazarus, der war sogar tot. Also jedes Mal, wenn du meinst, mit meinen Grenzen kann ich nichts Gescheites machen, in der Welt kann ich nicht Licht sein, dann lass dir diese Gestalten Widerspruch sein und dein Trotzdem zum Leben irgendwie aufflackern und damit dein Leben entflammen im Guten.
Ja, Gestalten wie du und ich, würde ich sagen, oder? So wie du das jetzt da wiedergegeben hast, diese einzelnen Personen mit ihren Eigenschaften. Mhm. Ja, danke für diesen Einblick.
Tamara, es ist mir eine ganz große Ehre und Freude, dass wir da heute zusammen diese Stunde gestalten haben dürfen.
Ja, ist für mich auch eine ganz eine besondere Stunde jetzt gewesen. Hast du zum Abschluss noch einen Musikwunsch für unsere Hörerinnen?
Ja, da hilfst du mir bitte mitentscheiden, Tamara. Ich habe jetzt zwar mit ein Lied, also ein bisschen, ja, beides ein bisschen sentimentaler, beides würde ich sagen recht entwundend, ja, wenn man mal verwundet ist. Entweder Fix You von Coldplay oder Missing Piece von Vance Joy.
Ja, wenn du Coldplay ansprichst, das ist die Lieblingsband von meinem Schwiegersohn, dann würde ich sagen, entscheiden wir uns für Coldplay.
Wir gönnen uns jetzt Fix You. Tamara, danke dir für deine Arbeit, fürs angenehme Interview.
When you try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Lights will guide you home. We'll be right back.
Ja, lieber Dominik, abschließend bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank, dass du dir da heute Zeit genommen hast, dass du uns so einen persönlichen Einblick in dein Leben gegeben hast, in dein Wirken als Priester. Du hast uns sogar erzählt, dass Priester Testament schreiben müssen.
Ja.
Habe ich wirklich noch nie gehört. Nehme ich mir jetzt wirklich als ja, lustiges Detail am Rande, so geht's.
Lustig hat es auch ein Kollege von mir einmal gesagt, was soll ich in den jungen Jahren in mein Testament schreiben? Habe ich halt als letzten Willen geschrieben, ich will nicht sterben.
Ja, ja. Das wird man uns wahrscheinlich ab und zu wünschen, ja. Ja. Ja, Dominik, vielen, vielen herzlichen Dank.
Danke, Tamara. Alles Gute.
Vielen Dank. Und damit verabschiede ich mich nun auch von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Auf Wiederhören und alles Gute.